Sie hören den Kurier.
Heute hat das erste Flugzeug der Auer nach München abgehoben. Doch ist das nur ein einsamer Flieger am Himmel gewesen oder wird der Flugverkehr insgesamt bald wieder abheben? Viele Experten jedenfalls sind pessimistisch. In einer deutschen Umfrage gaben 60% der Befragten an, sich vor einer Corona-Ansteckung im Flieger zu fürchten. Auch wenn es dahingehend wenig Bedenken von Medizinern gibt. Dazu kommt auch, dass längst nicht alle Länder das Coronavirus so unter Kontrolle haben wie Österreich. In den USA etwa wird für New York ein neuerlicher Lockdown überlegt. Gleichzeitig sollen aber ab 1. Juli die ersten Auerjets nach New York fliegen. Droht uns hier eine zweite Welle? Ich rede dazu gleich mit dem Flughafenvorstand Julian Jäger, wie stark der Flughafen von Corona betroffen war und welche Sicherheitsvorkehrungen jetzt in Wien schwächert getroffen worden sind. Mein Name ist Elias Nadmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Business-Meetings via Videokonferenzen statt mit dem Tagesflieger sind ja derzeit hoch im Kurs. Ein Video ganz anderer Art wird derzeit im Untersuchungsausschuss abgehandelt. Das Ibiza-Video, in dem sich Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache und Ex-FPÖ-Clubobmann Johann Gudenus um ihre Posten und wahrscheinlich ihre gesamte politische Karriere redeten. Doch obwohl der Anwalt des mutmaßlichen Drahtziehers Julian H. dem Ausschuss das gesamte Videomaterial angeboten hat, hat der Vorsitzende Wolfgang Sobotka heute gemeinsam mit der Verfahrensrichterin Ilse Huber entschieden, dass man sich das Video nicht geben lassen wird. Laut Sobotka wäre die Annahme des Materials unzulässig, weil das Ibiza-Video rechtswidrig hergestellt wurde und eine Weitergabe damit strafbar wäre. Außerdem darf der Untersuchungsausschuss Beweismittel nur von den Behörden erhalten, nicht aber direkt von einer außenstehenden Person. Die Opposition hat die Entscheidung natürlich scharf kritisiert. Stefanie Crisper, die Fraktionsführerin der NEOS im Untersuchungsausschuss, findet es etwa absurd, dass man sich derart beschränkt.
Also es wird wirklich absurd und ich werde alles tun, dass wir als Untersuchungsausschuss das Video so bald wie möglich erhalten, auf einem rechtlich sauberen Weg.
Die österreichische Regierung hat sich unterdessen in eine zweitägige Klausur zurückgezogen, um über weitere Corona-Hilfen zu beraten. Diesmal nicht im Wellnesshotel, sondern im Bundeskanzleramt. Einige Punkte der Klausur wurden aber schon vorab bekannt. So soll es etwa für Arbeitslose eine Einmalzahlung von 450 Euro geben. Familien bekommen 360 Euro pro Kind. Daneben hat sich Türkis-Grün auch auf die Senkung des Eingangssteuersatzes von 25% auf 20% geeinigt. Und wer zu wenig Einkommen hat, um Lohnsteuer zu zahlen, der bekommt immerhin 100 Euro Gutschrift. Doch wer soll das alles letzten Endes bezahlen? Dieser Frage werden wir morgen im Daily Podcast noch genauer nachgehen. Heute treten auch neue Lockerungen in Kraft. Zum Beispiel gibt es keine Maskenpflicht mehr im Handel und in den Lokalen. Außerdem dürfen von nun an mehr als 4 Erwachsene an einem Tisch sitzen. Und die Lokale dürfen auch bis 1 Uhr morgens geöffnet haben, statt wie bisher nur bis 23 Uhr. In den öffentlichen Verkehrsmitteln und im Gesundheitsbereich gilt die Maskenpflicht aber weiterhin. Das Servicepersonal im Handel und in der Gastronomie muss ebenfalls die Masken noch oben lassen. Und ab morgen öffnet Österreich dann auch die Grenzen für 31 europäische Länder, darunter die beliebten Urlaubsziele Italien, Kroatien oder Griechenland. Einer Flugreise auf eine griechische Insel steht daher theoretisch nichts mehr im Wege. Einen Flug muss man halt noch bekommen, doch derzeit sind Direktflüge dorthin noch Mangelware. Und noch sind viele Konsumenten auch verunsichert, ob sie überhaupt wieder fliegen sollen. Am Telefon begrüße ich jetzt den Flughafenvorstand Julian Jäger. Herr Jäger, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen.
Schönen guten Tag.
Herr Jäger, eine neue Umfrage zeigt, dass 60% der Menschen Angst haben, derzeit in einen Flieger zu steigen. Was sagen Sie denen?
Dass es dafür keinen Anlass gibt. Ich glaube, das Wesentliche ist, dass Fliegen das diesbezüglich sicherste Verkehrsmittel ist, öffentliche Verkehrsmittel ist. Ich komme gerade von einer Pressekonferenz, wo ein Luftfahrtmediziner ganz genau erklärt hat, warum die Klimaanlagen in einem Flugzeug so gut funktionieren, dass sozusagen das Ansteckungsrisiko wirklich minimalst ist. Und daneben haben wir natürlich auch am Flughafen viele Maßnahmen getroffen, um das Fliegen so sicher wie nur denkmöglich zu machen. Mhm. Es gibt eine durchgängige Maskenpflicht, es wird überall auf das Abstandhalten hingewiesen. Es gibt flächendeckend Desinfektionsmittel zur Verfügung. Also insofern, wir werden auch alle Prozesse so weit wie möglich kontaktfrei gestalten. Das heißt, das Check-in, das Boarding sind alles automatisierte Prozesse, um hier so wenig wie möglich Kontakt zu haben mit anderen Menschen. Und das sind alles Dinge, die man eigentlich in anderen Verkehrsmitteln wie der Bahn oder den öffentlichen Verkehrsmitteln wie der U-Bahn nicht hat. Mhm. Und dementsprechend, glaube ich, besteht absolut kein Anlass, hier irgendwie Sorge vor dem Fliegen zu haben.
Wieso sollten wir denn überhaupt noch fliegen? Wir haben jetzt 2,5, 3 Monate gar kein Flugzeug benutzt. Wir sind auch damit ausgekommen. Oder ist das langfristig nicht durchzuhalten?
Ich denke, die wirtschaftlichen Auswirkungen zeigen uns, warum Fliegen Sinn macht, warum Fliegen ganz wesentlich ist für die wirtschaftliche Entwicklung einer Region. Und dementsprechend hoffe ich ganz stark, auch für den Wirtschaftsstandort Österreich, dass wieder mehr geflogen wird. Ich bin überzeugt, dass wir in den nächsten Monaten, vor allem im Städtetourismus, ganz starke Rückgänge sehen werden und dass das vor allem für Wien, aber auch für Salzburg dramatische Rückgänge bei den Nächtigungszahlen und damit auch natürlich verbunden mit den Umsatzzahlen geben wird. Das Fliegen ist nicht nur eine Bereicherung für die Menschen, wenn man die Welt kennenlernt, was, glaube ich, auch ein Wert an sich ist, aber es ist auch ein großer Luftfahrtstandort mit vielen Verbindungen auf der Langstrecke und in möglichst alle Regionen der Welt ist auch ein Wohlstandsfaktor. Und dementsprechend, glaube ich, kann ich nur hoffen, wenn man ein bisschen auf die Arbeitslosenzahlen, die es zurzeit gibt, schaut, nur hoffen, dass es mit dem Fliegen in den nächsten Monaten wieder intensiver losgeht.
Sie haben schon angesprochen, die Vorkehrungen, die der Flughafen getroffen hat, dass es wieder problemlos zu fliegen geht, sind sehr hoch. Was tun Sie denn bei der Ankunft, wenn Flieger etwa dann im Juli, wie die auch schon in die USA fliegen, dann zurückkommen, dass nicht das Coronavirus auf diesem Weg wieder nach Österreich mehr gebracht wird?
Hier sind wir in toller Abstimmung mit den Sanitätsbehörden Niederösterreich, die hier die zuständige Gesundheitsbehörde am Flughafen sind. Und was wir anbieten, ist für alle Passagiere flächendeckend ein elektronischer Gesundheitscheck. Das heißt, es wird bei allen Passagieren, die in Wien ankommen, Fieber gemessen. Mhm. Überall dort, wo es Verdachtsfälle gibt, wird das dann händisch nachgemessen. Und es gibt einen Amtsarzt, der selbstverständlich hier alle Fälle sich dann ansehen wird und dementsprechend entscheiden wird, ob hier Quarantäne verhängt werden muss. Also hier ist wirklich sichergestellt, dass jeder Passagier, der in Wien landet, egal woher, tatsächlich hier so einen elektronischen Gesundheitscheck machen muss.
Mhm. Wie schaut es mit den Mitarbeitern aus? Werden die Mitarbeiter am Flughafen regelmäßig auf Corona auch überprüft oder wie haben Sie da vorzugehen?
Was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betrifft, haben wir sehr, sehr viele Maßnahmen, ich glaube absolut ausreichende Maßnahmen getroffen, um ein Ansteckungsrisiko zwischen Passagieren und Mitarbeitern absolut zu minimieren. Es sind alle Arbeitsplätze, wo es einen Kontakt mit Passagieren gibt, mit einem Spuckschutz ausgestattet. Ich habe es vorher erwähnt, die meisten Prozesse sind auch auf kontaktlos umgestellt. Das heißt, man gibt das Gepäck auf, ohne mit Mitarbeitern Kontakt zu haben. Man kann Boarding elektronisch mit den Self-Boarding-Gates machen. Also insofern ist hier der Kontakt tatsächlich absolut minimiert. Und des Weiteren gibt es natürlich auch noch die Maskenpflicht, um hier tatsächlich sicherzustellen, dass kein Übertragungsrisiko besteht.
Sie haben auch schon das Wirtschaftliche angesprochen. Der Weltluftverband schätzt für heuer, also für 2020, dass sich der Flugverkehr etwa halbieren wird. Das wäre dann der Stand von 2008. Kann ein Flughafen das überleben?
Ja, das werden wir überleben. Wobei ich dazu sagen muss, bei uns werden die Rückgänge noch stärker sein als 50% am Flughafen Wien im Jahr 2020. Auch wenn jetzt noch sehr, sehr schwer einzuschätzen ist, wie sich das zweite Halbjahr entwickeln wird. Aber so weit traue ich mir das zu prognostizieren. Das Gute ist, dass wir in den letzten Jahren sehr gut gewirtschaftet haben, dementsprechend ausreichend Liquidität und Finanzkraft haben, um hier auch eine längerfristige Krise zu überstehen. Und dementsprechend, ja, wir werden diese Krise überstehen, aber der Weg zurück zu den Zahlen sowohl was die Menge als auch was die wirtschaftlichen Ergebnisse betrifft, die wir vor der Krise hatten, das wird sicherlich ein steiniger.
Das heißt, die Auer braucht Staatshilfen, der Flughafen nicht?
Wir nehmen auch staatliche Unterstützung in Anspruch. Wir werden uns bemühen, hier für die Fixkosten, die wir in der Krise hatten, eine Refundierung zu bekommen. Wir nehmen selbstverständlich für fast alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Kurzarbeit in Anspruch. Das ist auch eine Art von staatlicher Unterstützung, um hier die Beschäftigung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Krise sicherzustellen. Eine groß angelegte Rettungsaktion wie für die Auer ist für den Flughafen nicht notwendig.
Wie wichtig ist es denn, dass es auch in absehbarer Zeit ein Corona-Medikament bzw. eine Impfung gibt für den Flugverkehr? Denn so wie man jetzt dieses Jahr, vielleicht kommt man mal über die Runden, aber langfristig gesehen wird man mit einem so geringen Passagieraufkommen nicht auskommen, oder?
Ja, ich denke, das geht allen in der Luftfahrt zurzeit so, dass es ganz, ganz schwierig ist einzuschätzen, wie sich das Jahr 2021, 2022, 2023 entwickeln wird. Und das hängt natürlich ganz, ganz stark mit dem globalen Krankheitsverlauf dieser Epidemie zusammen. Dementsprechend wäre es natürlich die beste Nachricht für die Luftfahrt, wenn es ein Medikament beziehungsweise noch besser, wenn es eine Impfung gibt. Denn ich denke, das würde die Rückkehr zur Normalität deutlich beschleunigen. Ich bin nichtsdestotrotz der Überzeugung, dass auch wenn in den nächsten Monaten noch keine Impfung auf den Markt kommt, sich nächstes Jahr die Luftfahrt erholen wird. Aber es ist noch sehr, sehr unklar und ganz schwierig zu prognostizieren, auf welches Niveau das dann im Jahr 2021 gehen wird. Mittelfristig bin ich überzeugt, dass die Luftfahrt eine Wachstumsbranche bleiben wird. Ich denke, das Bedürfnis der Menschen zu reisen, die Welt zu sehen, Geschäfte zu machen global, ich glaube, das wird nicht weniger werden. Dementsprechend bin ich überzeugt, dass wir wieder auf das Niveau von vor der Krise zurückkommen werden. Die große Frage ist nur wann.
Die Auer wurde ja jetzt mit staatlicher Hilfe auch eben gerettet und da gab es auch eine Standortgarantie für 10 Jahre für den Standort Wien. Wie glücklich sind Sie darüber und was passiert dann nach den 10 Jahren?
Also ich möchte grundsätzlich sagen, dass 10 Jahre in der Luftfahrt eine sehr, sehr lange Zeit sind. Und dementsprechend sind wir froh über diese Standortgarantie. Und ich denke, es bringt jetzt überhaupt nichts darüber zu spekulieren, was im Jahr 2030, 35 und so weiter ist. Also insofern, wir sind froh über diese Standortgarantie. Wir sind sehr froh, dass die Auer hier gerettet worden ist. Und ich glaube, die Bedeutung der Auer geht ja weit über die Bedeutung für uns als Flughafen hinaus. Die Auer ist so wichtig für den Standort, weil sie die Langstrecke anbietet, weil sie mehr als 30 Osteuropa-Destinationen anbietet. Und sowohl dieses Osteuropa-Netz als auch die Langstrecke funktioniert nur gemeinsam. Weil auf Osteuropa hat man mehr als 75% Umsteigepassagiere. Und viele dieser Destinationen wären ohne den Hub nicht möglich. Und das ermöglicht aber Wien, mehr als 300 Osteuropa-Headquarter zu beherbergen. Und dementsprechend hat die Austrian für den gesamten Wirtschaftsstandort Österreich und insbesondere Ostösterreich eine sehr herausgehobene Bedeutung.
Unter Druck war die Auer nicht nur jetzt in Corona-Zeiten, sondern auch schon davor. Und da auch deswegen, weil sehr viele Billigfluglinien nach Wien gekommen sind, war es klug, so viele Billigfluglinien nach Wien zu lassen und hier einen Preiskampf zu starten. Experten sagen, so wie in Wien sei es an keinem anderen Flughafen.
Ja, ich denke, das Entscheidende ist, dass das ja keine Willensentscheidung von uns ist, sondern das sind Dinge, die sich bis zu einem gewissen Grad ergeben. Und was man nicht vergessen darf, wir hatten eben die Situation in Wien, dass mit Niki und Air Berlin, unser zweitgrößter Carrier, die fast 20% Marktanteile hatten, in Konkurs gegangen sind, dass Niki Lauda dann sozusagen sein altes Niki zurückgekauft hat, in Lauda Mosch umgewandelt hat und das später dann an die Ryanair verkauft hat. Also das sind alles Entwicklungen, die wir weder angestoßen haben, noch verhindern können oder wollen, sondern aus dieser Situation hat sich dann eben ein sehr, sehr intensiver Konkurrenzkampf entwickelt, den ich mir so in dieser extremen Form nicht wünschen würde, aber letztendlich müssen wir damit umgehen. Und man darf auch nicht vergessen, dass auch Billigflieger natürlich Arbeitsplätze hier nicht nur am Flughafen, auch anderswo schaffen, vor allem aber auch im Tourismus. Also insofern hat diese Entwicklung, glaube ich, positive und negative Seiten hat.
Aber auch aus Klimagründen, muss das Fliegen nicht generell teurer werden, wenn wir jetzt schon wieder von 9,90 Euro angeboten hören, die, glaube ich, von Laudamotion gemacht worden sind, jetzt um das Fliegen wieder anzukurbeln? Ist das nicht ein bisschen der falsche Weg, auch weil aus Klimaschutzgründen man vielleicht auch mehr für das Fliegen verlangen muss?
Also ich glaube, das Wesentliche ist, dass im Durchschnitt ja bei weitem Tickets nicht 9,90 Euro kosten. Ist es notwendig, solche extremen Billigtickets auf den Markt zu werfen? Meiner Meinung nach nicht unbedingt. Also ich kann auch gut damit leben, wenn Tickets in Zukunft mindestens 30 oder 40 Euro kosten müssen. Ich denke, das wird auch an der Nachfrage nicht dramatisch viel ändern, denn ich halte diese extremen Billigtickets ja eher für Marketing-Gags. Und persönlich ist es mir nun gelungen, so ein extrem günstiges Ticket tatsächlich zu bekommen. Denn in dem Moment, wo man Gepäck hat, wo man neben der eigenen Familie sitzen möchte, wird es ja dann sofort deutlich teurer. Also ich glaube, man darf sich da auch nicht täuschen lassen. Viel von diesen Billigtickets sind einfach Lockangebote. Im Durchschnitt ist auch bei den Low-Cost-Carriern das Fliegen deutlich teurer als diese Billigtickets hier vermuten lassen. Ich glaube, was aber grundsätzlich stimmt, ist, dass die Luftfahrt aufgefordert ist, noch einen deutlich stärkeren Fokus auf den Klimaschutz zu legen. Und ich glaube, da ist aus meiner Sicht das absolut Wesentlichste, dass man in Europa verstärkt in synthetisches Kerosin investiert. Weil hier hat man tatsächlich eine Alternative, wie man den Kraftstoff CO2-neutral gestalten kann. Zurzeit ist der noch zu teuer, um am freien Markt nachgefragt zu werden. Aber ich glaube, hier muss man in die Forschung investieren und Nachfrage generieren. Denn ich glaube, das langfristige Ziel sollte sein, nicht Fliegen zu verhindern, sondern Fliegen CO2-neutral zu organisieren. Und ich glaube, das ist eigentlich die wesentliche Herausforderung. Ich glaube, in die Richtung müsste man verstärkt gehen.
Kurzfristig scheint es aber auch so, dass man ja Alternativen aufzeigen kann. Auch gerade die Bundesregierung ist da sehr stark engagiert. Zum Beispiel, dass die Leute von Linz zum Beispiel mit dem Zug dann zum Flughafen fahren oder auch von Salzburg. Wie sehr würde das den Wiener Flughafen treffen, wenn andere österreichische Flughäfen nicht mehr so oft angeflogen werden, also zum Beispiel von der Auer als Zubringer?
Das trifft uns und ich glaube, was man grundsätzlich sagen muss, dass es sehr stark davon abhängt, wie lang diese Zugverbindung dauert bis zum Flughafen. Wir sehen das zum Beispiel aus Linz durch diese tolle Anbindung mit der ÖBB vom Linzer Hauptbahnhof zum Wiener Flughafen in rund 1,5 Stunden. Das ist eine absolute Alternative zum Fliegen. Keinem Menschen geht der Flug zwischen Linz und Wien ab. Mhm. Was anderes ist es, wenn ich 3, 4, 5 Stunden braucht mit dem Zug, denn dann werden viele Passagiere für Wien verloren gehen. Warum ist das so? Innerhalb Österreichs sind weit mehr als 80% der Passagiere Umsteigepassagiere. Das heißt, von Salzburg oder von Graz oder Klagenfurt fliegt ja niemand nach Wien, weil er nach Wien will, sondern weit mehr als 80% dieser Passagiere steigen um in Richtung Osteuropa oder in Richtung Langstrecke. Und das sind Passagiere, die, wenn man den Direktflug zum Beispiel aus Graz verbieten würde oder wenn es den nicht mehr gibt, da würde sich nur ein kleiner Teil von denen in den Zug setzen und mit dem Zug zum Flughafen Wien fahren, um hier in die Langstrecke umzusteigen, sondern die allermeisten würden nach Frankfurt fliegen und von dort in die Langstrecke umsteigen. Also für das Klima wäre da absolut überhaupt nichts gewonnen, aber der Standort Wien wäre geschwächt. Und dementsprechend muss man, glaube ich, klar unterscheiden, dass die auf der Kurzstrecke tatsächlich fast alle Passagiere dann umsteigen. Und dasselbe gilt für Budapest, gilt für Prag. Und dementsprechend sind das schon Destinationen, die für das Netzwerk der Auer in Wien hier sehr, sehr notwendig sind, weil sie Passagiere bringen, die dann mit der Auer weiter nach Nordamerika zum Beispiel fliegen.
Mhm. Die Branche wird sich wohl erst langsam erholen. Braucht es dann eine dritte Piste für den Flughafen Wien? Und wenn man eine dritte Piste haben will, wann wäre der spätmöglichste Entscheidungspunkt, um da mit dem Bau zu beginnen?
Ja, das Gute ist, dass wir das nicht heute entscheiden müssen, denn wir hätten erst die Entscheidung in den Jahren 2023 oder 2024 getroffen. Das heißt, wir haben immer damit gerechnet, dass so rund 6 Jahre ab der Bauentscheidung bis zur Fertigstellung vergehen werden. Und dementsprechend müssen wir uns darüber den Kopf jetzt nicht zerbrechen. Es kann sein, dass sich die Luftfahrt wieder sehr schnell erholt, zum Beispiel wenn es eine Impfung gibt. Und wie gesagt, ich bin fest davon überzeugt, global wird die Luftfahrt weiter wachsen. Dann ist es gut, dass wir alle rechtlichen Voraussetzungen haben, hier diese zusätzliche Kapazität zu schaffen. Es kann auch sein, dass es deutlich länger dauert. Und wir haben immer gesagt, wir bauen dann eine dritte Piste, wenn es die Nachfrage gibt und wenn es sich wirtschaftlich darstellen lässt. Jetzt aktuell ist das sicherlich nicht der Fall, aber das kann sich in den nächsten paar Jahren ändern und dementsprechend werden wir diese Entscheidung dann erst auch in den nächsten Jahren treffen.
Das heißt, die Entscheidung soll eher in den Jahren 2023, 2024 getroffen werden?
Aus heutiger Sicht ja, frühestens. Mhm.
Herr Jäger, abschließend noch die Frage, wohin werden Sie als nächstes fliegen?
Also ich hab, üblicherweise mache ich meinen Sommerurlaub in unserem Wochenendhaus in Glocknitz. Dieses Jahr haben wir uns entschieden, nach Griechenland zu fliegen, weil nach den Monaten, wo man doch sehr, sehr viel zu Hause war, war die Lust auf mehr irgendwie sehr groß und dementsprechend haben wir uns entschieden, hier im Juli nach Griechenland auf Urlaub zu fliegen.
Herr Jäger, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Flughafenchef Julian Jäger macht also heuer in Griechenland Urlaub. Wir dagegen bleiben in Wien, zumindest thematisch. Denn wir haben einen neuen Podcast für euch. Nur in Wien heißt der. Und worum es darin thematisch geht, wird mir jetzt Christoph Schwarz erzählen. Hallo Christoph.
Hallo Elias. Ja, wir widmen uns in unserem neuen Podcast all jenen Themen, die die Stadt bewegen. Von Lifestyle bis Stadtpolitik. Die Wienwahl wird uns natürlich beschäftigen. Und heute in unserer ersten Folge geht es um das Ende der Maskenpflicht in der Gastronomie. Und wir haben dazu mit Bernd Querfeld gesprochen, dem Chef des Café Landmann.
Er erscheint heute Montag und wann erscheint er noch?
Erscheint immer zweimal wöchentlich, montags und donnerstags, jeweils um 15 Uhr. Dauert ca. 15 bis 20 Minuten, ideal also für eine U-Bahn-Fahrt.
Und wo bekommt man diesen Podcast zu hören?
Nachzuhören immer auf www.kurier.at, bei Apple Podcasts, Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
Also, sofort abonnieren. Nur in Wien heißt unser neuer Podcast. Danke, Christoph.
Danke dir.
Und zum Abschluss noch etwas Kurioses. Wenn man hustet, ist es nicht gleich Corona. Diese Erfahrung musste ein Deutscher machen. Er hatte bei einem Dartspiel eine Münze verschluckt und sich nichts weiter dabei gedacht, bis es zu einem hartnäckigen Husten kam. Lungenfachärzte haben dann das Geldstück in der Lunge gefunden und herausoperiert. Der Patient bekam die Münze ausgehändigt und trägt sie jetzt im Portemonnaie. Das war's für heute von mir und dem Daily Podcast des Kurier. Wenn ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, dann schreibt uns doch unter daily@kurier.at. Wenn euch der Podcast gefällt, hinterlasst uns eine Bewertung und abonniert uns doch bitte auf Apple Podcasts oder Spotify. Bis morgen, passt auf euch auf, Elias Nadmesnik, over and out.